Deutschlandfunk, Information und Musik.
Um die Reichweite der Meinungsfreiheit, da wird ja schon lange gestritten, um anstößige Mohammed-Karikaturen, da ging es vor bald 20 Jahren, 2005. Der mörderische Angriff auf Redaktionsmitglieder der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo war 2015. Wenige Jahre zuvor war das Titanic-Titelbild mit der eingenästen Papstzutane strittig. Inzwischen, da geht es noch konfrontativer und ruppiger zu. Antisemitismus-Skandal auf der Documenta, Berlinale Eklat mit israelfeindlichen Äußerungen. Sie haben den Ruf teils auch nach Einschränkungen laut werden lassen. Zugleich müsse die Kunst- und Meinungsfreiheit aber gewahrt bleiben. Der Bonner Staatsrechtler Christian Hillgruber ist nicht nur Mitherausgeber eines Grundrechtskommentars, sondern hat von der Meinungsfreiheit auch als Schutz des demokratischen Resonanzbodens gesprochen. Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung sei das schlechthin konstitutiv. Der Meinungspluralismus muss befördert werden. Das diene dem Einzelnen und der Gemeinschaft. Ihn habe ich gefragt, die Meinungsfreiheit kennt also zwei Richtungen?
Ja, das ist völlig richtig. Zunächst mal ist es sozusagen kommunikative Selbstentfaltung. Meinen Emotionen, meinen Gefühlen, auch meinen Ängsten soll und darf ich frei Ausdruck geben. Wenn ich das nicht könnte, nicht dürfte, dann würde ich auch insoweit verkümmern. Es ist also zunächst mal ein Akt der Persönlichkeitsentfaltung, ein individueller Akt. Aber an die Öffentlichkeit gewandt, ist es zugleich ein demokratischer Akt. Ein Akt, in dem ich teilhabe an dem Prozess der politischen Willensbildung. Einen Beitrag dazu leiste, auf den andere möglicherweise wieder reagieren. Und dann kommt das Gespräch zustande, auch die geistige Auseinandersetzung, von der die Demokratie lebt. Ja, es ist immer beides.
Sehr einfach und sehr schwierig gefragt. Wo sind die Grenzen?
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung die Grenzen, wie ich denke, jetzt durchaus zutreffend markiert und in den letzten Jahren auch konkretisiert. Allgemein gesprochen sind es drei Grenzen, unter denen das Grundrecht der Meinungsfreiheit steht. Das sind die sogenannten allgemeinen Gesetze. Das sind solche Gesetze, die sich nicht spezifisch gegen bestimmte Meinungsinhalte wenden, sondern unabhängig davon Grenzen ziehen wollen. Es ist der Ehrenschutz und es ist schließlich der Jugendschutz. Letzterer spielt schon eher eine geringere Rolle mittlerweile. Aber der Ehrenschutz ist natürlich nach wie vor zentral. Ich muss geschützt werden gegen Beleidigungen. Ich muss davor geschützt werden, dass mir wider besseres Wissen unwahre, ehrenrührige Tatsachen unterstellt werden. Historisch unwahre Tatsachenbehauptungen genießen sogar nach der Rechtsprechung gar keinen grundrechtlichen Schutz, weil das auf den Schutz von Desinformation hinauslaufen würde. Voraussetzung ist dafür aber, dass die Tatsachen erwiesenermaßen unwahr sind. Bei Schmähkritik, sagt das Verfassungsgericht, da wägen wir auch gar nicht mehr ab. Wenn jemand es allein darauf anlegt, eine Person als solche zu diffamieren und keine persönlich zugespitzte Sachauseinandersetzung führen will. Auch polemische Überspitzungen sind ohne weiteres zulässig. Aber wenn es mir darum geht, den anderen als Person herabzuwürdigen, das ist dann Schmähkritik. Da ist gewissermaßen definitiv Schluss. Ansonsten gilt es, eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem Interesse, das mit der Meinungsäußerung verfolgt wird, auf der einen Seite, und der Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts des anderen.
Wenn jemand sagt, Free Palestine from the river to the sea, dann kann man das antisemitisch deuten, weil es auf die Vernichtung Israels hinausläuft. Man könnte es aber auch als Plädoyer für eine Zwei-Staaten-Lösung deuten, gutwillig. In so einem Fall entscheidet sich das Bundesverfassungsgericht für die straffreie Variante. Ist das so richtig?
Tendenziell ist es richtig, wenn eine Aussage mehrdeutig ist und fast alle Aussagen sind mehrdeutig, dann verlangt jedenfalls das Verfassungsgericht, dass wenn ein Gericht von einer strafbaren Beleidigung ausgeht, es mit überzeugenden Gründen die harmlosere Auslegungsvariante widerlegt. Also es ist nicht so, dass stets die harmlosere Auslegungsvariante sich durchsetzt, aber der Strafrichter, der wegen Beleidigung verurteilen will bei einer solchen mehrdeutigen Äußerung, der muss begründen, warum die straflose Deutungsvariante für ihn nicht in Betracht kommt. Wenn ich Ihr Beispiel aufgreifen darf, so würde es auch hier wieder auf die Umstände des Einzelfalls ankommen. Wenn jemand sich bereits nicht nur israelkritisch, sondern dezidiert antisemitisch geäußert hat, also insofern bereits auffällig geworden ist, wenn ich mal diese Formulierung verwenden darf, würde man es ihm oder ihr auch nicht mehr ohne weiteres abnehmen. Sie habe diese Formel mit Free Palestine nur im Sinne einer Befürwortung der Zwei-Staaten-Lösung gemeint, sondern im Umfeld schon anderer Äußerungen in dieser Richtung würde dann unter Umständen doch einiges für die schärfere Deutung sprechen. Und das wäre dann auch legitim, unter diesen Voraussetzungen eine entsprechende Deutung vorzunehmen. Es kommt also auch hier auf die Umstände an. Ja, wer notorisch sich antisemitisch äußert, wer notorisch sich ausländerfeindlich äußert, auch mit Vokabeln wie Unmensch oder Untermensch und so weiter, der wird nicht plausibel erklären können, dass jetzt die zum fünften Mal verwendete Vokabel in diesem Kontext harmlos zu verstehen ist.
Man kann sich in der Demokratie nicht die Öffentlichkeit herbeisehen und wünschen, die einem gerade genehm ist, weil man vielleicht ein bisschen zu zart beseitet ist.
Definitiv. Manches scheint mir auch hypersensibel zu sein. Es gibt auch Fälle klarer Grenzüberschreitung. Sie haben einige genannt. Sie haben völlig recht. Der Diskurs ist aufgeheizt. Er ist emotional. Er ist bisweilen überdreht. Was jetzt hinzukommt, ist das, sagen wir mal, der Quivis ex populo, der früher vielleicht am Stammtisch sich geäußert hat, jetzt auch soziale Medien zur Verfügung hat und seine, nennen wir es mal, derben Meinungen, auch gelegentlich plumpen Meinungen, mit großer Breitenwirkung artikulieren kann. Das ist, glaube ich, eine entscheidende Veränderung für die Diskurskultur, die wir haben. Aber wir müssen genau unterscheiden, was ist unappetitlich und was überschreitet wirklich die Grenzen der Meinungsfreiheit. Und das sind eher wenige Äußerungen. Die sollten allerdings auch wirklich dann aus dem Diskurs verbannt werden.
Das ist der Grund, warum der schnelle Reflex nach Antisemitismus-Klauseln in Senatsverfassung, Landesverfassung so nicht greift, weil der vor Gericht kaum Bestand hätte. Das entbindet keinen Institutsleiter davon, sich einen Regelkatalog aufzuerlegen. Aber er würde damit schnell an rechtliche Grenzen stoßen, wenn er quasi das in seine Förderrichtlinien schreibt.
Ja, wobei da sehe ich nochmal einen Unterschied. Es ist eines, dass Sie jemandem nicht eine Meinung verbieten dürfen, die Artikulation einer Meinung nicht verbieten dürfen. Etwas anderes ist, ob Sie jemanden, der solche Meinungen immer wieder vertritt und auch noch mit öffentlichen Mitteln unterstützen müssen. Und insofern habe ich die Dinge in Berlin etwa, die Überlegungen, da weniger kritisch gesehen als viele aus dem Kulturbetrieb, die natürlich gerne weiter subventioniert werden wollen. Aber die Meinungsfreiheit, sie in Anspruch zu nehmen, muss einem dann auch etwas wert sein. Es kann auch etwas kosten, nämlich die Unterstützung, die man durch den Staat erhält. Der Staat muss nicht alles unterstützen. Ja? Auch hier gibt es natürlich durchaus Grenzen und Probleme. Wir diskutieren das ja beim sogenannten Demokratiefördergesetz. Etwa soll ich den Teufel mit dem Belzebub austreiben, also möglicherweise linksextreme Gruppen unterstützen, nur weil sie den Kampf gegen rechts führen, oder sind sie möglicherweise nicht die besten Protagonisten an dieser Stelle? Da gibt es also durchaus auch Fragen, aber im grundsätzlich würde ich die Förderdimension abschichten von der Frage des Grundrechts als Abwehrrecht. Ich habe eine weitgehende Meinungsfreiheit, aber ich muss, wenn ich sie äußere, auch Konsequenzen hinnehmen. Etwa das sowieso, dass mir andere widersprechen, ebenso vehement. Aber vielleicht auch, dass der Staat sagt, naja, das will ich aber nicht unterstützen. Das scheint mir durchaus legitim zu sein.
Wir sprechen in einem Moment, da die Ampelregierung und die Union über einen verbesserten Schutz des Bundesverfassungsgerichts diskutieren, unter dem Eindruck von Populismus, unter dem Eindruck auch von Wahlergebnissen in den Ländern der AfD und anderer Bewegungen, ob es angemessen ist, die den Status des Bundesverfassungsgerichts als Verfassungsorgan prägenden Elemente im Grundgesetz selber deutlicher sichtbar werden zu lassen. Halten Sie das für ratsam und geboten gegenwärtig?
Ich bin eher skeptisch, ehrlich gesagt. Ich sehe den Schutz des Bundesverfassungsgerichts gegenwärtig im Grundgesetz als ausreichend an. Das Grundgesetz schützt die Unabhängigkeit der Richter. Das gilt auch für die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht selbst als Institution ist verfassungsrechtlich abgesichert. Seine wichtigsten Entscheidungszuständigkeiten sind abgesichert. Was jetzt diskutiert wird, das scheint mir eher fragwürdig zu sein. Wir sollten weder die Altersgrenze von Verfassungsrichtern, das ist kein Thema für das Grundgesetz,
festlegen. Noch die Amtsperiode?
Die Amtsperiode auch nicht. Wir hatten sehr unterschiedliche Amtsperioden. Wir hatten auch mal 8 Jahre mit Wiederwahl. Wir haben uns jetzt auf 12 Jahre verständigt. Das ist aber eine sehr lange Zeit. Das sind 3 Legislaturperioden. Wollen wir wirklich verfassungsrechtlich tabuisieren, dass wir wieder auf 8 Jahre zurückgehen? Man kann über eine Mindestzeit nachdenken, Mindestamtszeit, um die Unabhängigkeit zu sichern. Aber das sind alles jetzt ziemliche Schnellschüsse aus meiner Sicht, die andeuten, dass eine Hysterie, die natürlich auch von politischen extremen Kräften geschürt wird, mittlerweile auch die selbsternannte Mitte erfasst hat und dort geradezu panikartigen Alarmismus auslöst, der mir unangebracht scheint.
Herr Hegruber, Ihr Vorgänger Josef Isensee hat das mal den Grundrechtsautismus genannt, immer nur von den eigenen Anspruchsrechten zu sprechen und nicht darauf zu achten, dass das ein reziprokes Verhältnis ist, also dass ich das naturgemäß auch anderen einräumen muss.
Das ist eine wichtige Erkenntnis. Also wer provokante Meinungen vertritt, ich nehme dieses Recht auch gerne für mich in Anspruch, muss damit rechnen, dass ihm auch der Wind ins Gesicht bläst und er auch scharfe verbale Reaktionen erhält. Das gehört dazu. Das ist Teil des politischen Willensbildungsprozesses. Einerseits sollten wir grundsätzlich, so meine ich, die Weite dieser Meinungsfreiheit verteidigen. Sie ist das Lebenselixier der Demokratie. Nur wenn Dinge in Frage gestellt werden von Einzelnen, die die Mehrheit für völlig selbstverständlich hält, entwickelt sich unsere Gesellschaft auch weiter. Wenn wir sozusagen in puncto Meinungen immer nur das akzeptieren würden, was dem Mainstream entspricht, würde sich nie etwas verändern. Das kann nicht richtig sein. Ja? Insofern muss es immer rumoren, verbal rumoren, natürlich nicht gewalttätig. Verbal aber muss immer da ein Sauerteig sein. Das sollten wir auch nicht versuchen zu unterdrücken. Auf der anderen Seite sollten wir auch da, wo die Grenzen liegen, sie auch klar benennen und dann auch Konsequenzen ziehen. Ja, wir müssen also diesen Prozess einerseits offen halten und andererseits einhegen, indem wir die Schranken ernst nehmen. Beides zugleich, meines Erachtens, scheint mir geboten.
Christian Hegruber, er lehrt öffentliches Recht, Staatsverfassungsrecht an der Universität in Bonn.